Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Bücherpodcasts von der Frankfurter Buchmesse. Der Schriftsteller Norbert Scheuer hat den Roman Winterbienen vorgelegt und ist damit auf die Buchmesse gekommen. Patrick Barners hat am Stand der FAZ mit ihm darüber gesprochen.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier am Stand der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ganz am frühen Morgen. Wir sind natürlich sehr froh, dass gleich eine so große Gruppe von neugierigen Literaturfreunden zu unserem ersten Termin hier erschienen ist, um Norbert Scheuer im Gespräch zu erleben. Ja, der Buchmessen Samstag ist ja immer ein besonderer Tag. Der erste Tag, der für das große Publikum geöffnet ist. Diejenigen von Ihnen, die Jahr für Jahr zur Frankfurter Buchmesse kommen, haben auch über die Jahre da so eine gewisse Veränderung feststellen können. Die Hallen sind jetzt noch voller und man trifft hier, ja, wie Sie alle wissen, sehr, sehr viele junge Menschen an, die in äußerst fantasievollen Kostümen sich präpariert haben, häufig mit bunten Haaren, Applikationen, fantastische Wesen, diese Cosplay-Spieler, die sich in Fantasy-Wesen, häufig Fabeltiere verwandeln. Ja, ich finde das eigentlich so ganz anregend, ganz erfreulich, weil es auch zeigt, wie groß eben so das ist, was unter so ein Dach, so ein riesiges Dach wie hier wie der Frankfurter Messehallen passt. Und hier kann es sich dann wieder sortieren, wenn ich mich hier so umschaue. Ist jetzt, glaube ich, keiner von Ihnen kostümiert. Ich sehe jetzt keine bunten Haare. Aber auf der anderen Seite glaube ich dann, wenn ich mich jetzt dem Buch zuwende, dem Roman Winterbienen, über den wir jetzt sprechen werden mit dem Autor, dann ist da ja auch schon, haben wir die Tiere schon im Titel. Und ich glaube tatsächlich, Herr Scheuer, dass man ja so eine gewisse Verbindung da doch auch ziehen kann. Das ist ja nicht der erste Roman von Ihnen, wo auch das Tier, eine bestimmte Tierart, so ein Leitmotiv ist. Sie haben einen Roman geschrieben, der auch damals in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vorab gedruckt wurde, Unterm Rauschen. Da geht es um die Welt, wie Sie dem Namen ja schon raushören können, da geht es um die Welt des Wassers, um die Welt der Fische. Und da gibt es einen Helden, der im Grunde ja, die Fantasie hat, sich in einen Fisch, in einen wunderbaren Fisch zu verwandeln. Also fast so etwas schon, wie es jetzt auch die jungen Menschen hier machen, die hier eben so als Fabeltiere auftreten. Und in Ihrem neuen Roman geht es nun um die Bienen. Und auch da kann man ja wiederum sagen, dass auch der Held dieses Buches in gewissem Sinne auch von dieser Idee angetrieben wird, dass es so eine besondere Nähe zwischen ihm und den Bienen gibt, die auch fast so weit geht, dass es solche Verschmelzungs-Transformationsfantasien gibt. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Jetzt, wo Sie das sagen, fällt mir das auch ab. Also es ist tatsächlich so, aber wenn man das Schreiben selbst so betrachtet, dann ist das ja im Grunde auch so ein Verwandlungsakt. Also der Vorgang des Schreibens, also das, was Spaß beim Schreiben macht, ist eigentlich das, dass man sich in andere Personen, in andere Welten hineinbegibt und diesen Verwandlungsprozess unmittelbar miterlebt. Und von daher ist Verwandlung, glaube ich, ein ganz großes Thema in der Literatur überhaupt.
Ja, wir sollten natürlich zunächst einmal, weil nicht alle, viele, hoffe ich doch, der Roman ist ja schon vor einigen Wochen erschienen, hat auch sehr positive Kritiken bekommen, hat Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ihnen ist ein sehr angesehener Literaturpreis, der Wilhelm-Raabe-Preis der Stadt Braunschweig, der im November dann verliehen wird, zugesprochen worden für dieses Buch. Und ich hoffe natürlich auch, dass die Rezensionen, die es gegeben hat, etwa von Hubert Winkels in der Süddeutschen Zeitung und auch in der FAZ hat es eine Rezension gegeben, ja, dass das viele Leute dann auch schon dazu gebracht hat, das Buch zu lesen. Aber vielleicht erzählen Sie doch erstmal ein bisschen, worum es geht, dieser Protagonist, von dem ich sprach, um wen handelt es sich da, wo haben Sie ihn angesiedelt, was für eine Geschichte haben Sie ihm auf den Leib geschrieben?
Also der Protagonist lebt in einem kleinen Städtchen in der Eifel. Da spielen übrigens alle meine Romane. Und dieser Protagonist ist aus der Familie der Arimonts und er lebt im letzten Kriegsjahr. Er ist Lateinlehrer, allerdings ist er vom Schuldienst suspendiert oder eher rausgeworfen worden von den Nazis, weil er an Epilepsie leidet. Und er hat Bienen, er lebt sozusagen von der Honigproduktion. Und der Roman schildert das letzte Kriegsjahr. In der Eifel war es so, dass dieses letzte Kriegsjahr bis, sagen wir mal, August, September ziemlich ruhig verlief. Die ganzen Feindflieger sind über die Eifel hinweggeflogen und haben dann die großen Städte wie Frankfurt oder Köln bombardiert. Und erst mit der Ardennenoffensive wurde Kall zum Kriegsgebiet. Und anhand dieses Bienenjahrs, wie gesagt, der Egidius Arimont ist ein Bienenzüchter, wird dieses letzte Kriegsjahr geschildert, also bis zum Ende des Krieges. Und der Egidius Arimont lebt von zweierlei Sachen. Einmal lebt er von der Honigproduktion seiner Haustiere, der Bienen. Und zum anderen lebt er davon, dass er Juden über die Grenze bringt. Und das macht er auch mit Hilfe der Bienen, insofern als er die Flüchtlinge in den Bienenstöcken versteckt. Und dadurch werden die Bienenstöcke werden selten untersucht, weil alle Angst vor Bienen haben, was man gar nicht haben muss. Aber dieses Vorurteil ist in dem Fall ganz gut. Ja, und so wird sozusagen das Jahr geschildert bis zur Apokalypse.
Ja, bis zur Apokalypse, in dem Sinne, dass dann dieser Mann, den wir da so ganz aus der Nähe kennenlernen, insofern wir ihm auch über die Schulter schauen, das sollten wir, glaube ich, noch dazu sagen, dass das Buch in Form eines Tagebuchs erzählt wird. Das heißt, wir sind ganz nah dabei und vollziehen eben die Tage nach seinen Aufzeichnungen, wo er eben unter anderem auch diese Missionen der Flüchtlingsrettung beschreibt, was, glaube ich, auch schon viel über diesen Mann aussagt, weil es eigentlich ja hochgefährlich war, so etwas aufzuschreiben, selbstverständlich, das liegt ja völlig auf der Hand. Das heißt, er hat natürlich dieses Tagebuch dann versteckt, also er musste sich eigentlich sicher sein, dass dieses Tagebuch eben nicht in die Hand der Gestapo oder irgendeines Offiziellen oder auch nur eines böse gesinnten Nachbarn fallen würde. Und trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen, die viel mit seiner Person, diesem etwas eigenbrötlerischen Leben zu tun haben, aber immer wieder alles eigentlich, was so für die Spannung und das auch, kann man durchaus sagen, etwas Thrillerhafte. Man fiebert natürlich auch mit diesen Rettungsgeschichten. Aber und besonders schön finde ich in dem Buch, wie doch alle diese Motive dann eben wieder auch mit der Bienenwelt zu tun haben, bis eben auch das, was er mit dem Tagebuch macht. Aber mit dem Stichwort Apokalypse deuten sie eben doch an. Und das kann man eben, haben Sie selber jetzt getan. Und insofern kann man es auch verraten, ohne Sie jetzt als Leser zu enttäuschen, dass in gewissem Sinne der Roman kein Happy End hat, weil der Protagonist am Ende dann eben doch nicht überlebt. In gewissem Sinne tritt er dann sozusagen, löst er sich auf, tritt in die Welt der Fantasie ein. Kann man das vielleicht auch so sagen, dass er kein Nachkriegsleben hat und dadurch in gewissem Sinne zur reinen Fantasiefigur wird am Ende?
Ja, das könnte man so sagen. Also er hat ja ein Nachkriegsleben, in dem wir jetzt über ihn reden. Ja. Aber, und eigentlich gibt es ja kein Happy End. Wenn überhaupt, dann gibt es ein Happy End nur im Roman. Aber oder im Film, aber ansonsten gibt es das nicht. Irgendwann treten wir alle von der Bühne ab. Also von daher endet der Roman, so wie die Wirklichkeit endet.
Apropos Wirklichkeit, Sie haben ja schon gesagt, dass eigentlich alle Ihre Romane eben in diesem Eifelstädtchen Kall und in dessen Umgebung spielen. Einem Städtchen, das es ja wirklich gibt, in dem vielleicht ja sogar der eine oder andere von Ihnen auch schon mal gewesen ist. Ich selber noch nicht, obwohl ich seit vielen Jahren ja auch Ihre Bücher verfolge, natürlich eine immer stärkere Neugier und Sehnsucht da verspüre. Und ich glaube, ich werde dann doch einmal gelegentlich die Probe machen und mir das dreidimensionale, prosaische Kall im Unterschied zum poetischen Kall annehmen. Ein direkter Zug von Köln. Ich wohne in Köln und immer wenn ich in Köln beim Hauptbahnhof ankomme, fällt mein Blick da auf den Fahrplan, wo ich sehe, ja, es gibt den direkten Weg nach Kall. Ich denke natürlich dann immer, das führt in die Welt Ihrer Bücher hinein. Und es hatte für mich dann auch so ein wenig was Fantastisches, also fast so wie bei Harry Potter, die Tür, die da hineinführt in die Welt der wunderbaren Erfindungen. Aber pardon, ich schweife ab, denn ich wollte beim Stichwort der Wirklichkeit Sie jetzt eigentlich etwas fragen. Sie spielen ja auch mit dieser Überblendung, Überschneidung zwischen der Wirklichkeit, die ja auch Ihre Lebensumwelt ist, Sie selbst leben dort, und dem, was Sie dann erzählen. Und das Buch hat auch einen Epilog oder ein Nachwort, wo Sie sogar suggerieren, es sei also alles eine wahre Geschichte, die Ihnen mal erzählt worden ist in einer Cafeteria des örtlichen Supermarkts. Können Sie denn verraten, wie viel an diesem Rahmenhandlung sozusagen am Ende, wie viel da Fiktion und inwiefern da doch auch ein wahrer Kern drin steckt?
Ich habe mir eigens für diese Anlässe einen Satz ausgedacht, den ich jetzt sagen will. Eine Geschichte ist genauso wahr und authentisch, wie nur eine Geschichte wahr sein kann. Also ich wiederhole den auch gern nochmal. Eine Geschichte ist genauso wahr und authentisch, wie nur eine Geschichte wahr sein kann. Also ich will damit einfach sagen, dass wir uns doch alle andauernd Geschichten erzählen. Selbst unsere Biografie ist eine Geschichte. Und wenn jetzt jemand einen Roman schreibt, dann macht er auch im Grunde nichts anderes, nur sagen wir mal auf einer anderen, professionelleren Ebene. Und insofern denke ich, dass das, was ich schreibe, im Grunde eine ästhetische Authentizität hat. Und es gibt ganz viele reale Momente. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, über etwas zu schreiben, was ich nicht gesehen habe, wo ich nicht einen Eindruck habe. Das wäre irgendwie eine Hülle, die man dann transportiert. Eine ganz andere Sache ist es, wie jetzt diese Eindrücke miteinander verknüpft werden. Also was am Ende in einem Roman, in einer Geschichte, in meiner Welt daraus entsteht. Und insofern ist die Geschichte wahr und sie ist nicht wahr. Und na, ich habe genug geredet.
Ja. Sie ist aber auch, so viel kann man jetzt dann doch sagen, sie ist wahr auch in dem Sinne, dass eigentlich alles, was erzählt wird, auch in dem Sinne etwas Mögliches ist, als ähnliche Dinge sich eben tatsächlich zugetragen haben. Also sowohl ist das mit dem naturwissenschaftlich-biologischen so. In Köln haben Sie im Literaturhaus aus Ihrem Buch gelesen und sich mit Hubert Winkels lange unterhalten. Und der hat Sie schon danach gefragt, deswegen kann ich das jetzt einfach kurz hier wiedergeben. Der hat Sie eben gefragt, wie das aber, glaube ich, manchen, allen, die nicht jetzt, die eben nicht aufwachsen, mit einem Onkel, der vielleicht auch Nebenerwerbsimker ist, ist das denn alles so realistisch und möglich? Zum Beispiel eben auch diese Situation dieser Rettungsfahrten, wo dann in einem Pferdefuhrwerk eben die Juden eben versteckt werden und die Bienenvölker sie umgeben und dann in der Situation, für die er sich dann vorbereitet, der Aegidius Arimund, dass er doch in eine Kontrolle kommt, dann würden die Bienen sich in einer Weise scharen jetzt um diese Person, dass da eben die Leute, man das von außen nicht sieht, dass da jemand drinsteckt. Und da haben sie eben gesagt, ja, das ist eben realistisch so. Und außerdem habe bislang auch kein Professor für Bienenzucht oder Imker einen kritischen Brief an den Beck Verlag geschrieben. Insofern können wir das auch wirklich so als Tatsachen nehmen. Aber genauso ist es ja auch mit den zeithistorischen Dingen. Also da verweisen sie ja auch, und das sind keine Erfindungen, auch in dem knappen Nachwort ganz am Ende dann eben darauf, auch auf Forschungen von Lokalhistorikern, Dokumentarfilmer und anderen, die auch diese Geschichte dieses ganz alltäglichen Widerstands oder eines Verhaltens, kann man vielleicht sagen, mit einem Fachbegriff aus der Geschichtswissenschaft, der Resistenz, wo man das also mit einem alltäglichen Verhalten des Nichtgehorsams in der Nazizeit zu tun hat, wo nicht die Absicht unbedingt war, Widerstand in dem Sinne zu leisten, das ganze System zum Kippen zu bringen, aber sich eben den Anweisungen, den Befehlen zu entziehen und dadurch hier wie dieser Mann ja eben doch auch in Gefahr zu bringen und im Kleinen dann ja eine ganz wesentliche, ein wesentliches Ziel dieses Regimes, nämlich die Juden alle umzubringen, zu vereiteln. Jetzt gerade in diesem Jahr wurde ja der 75-jährige Jahrestag des Attentats am 20. Juli begangen. Es gab nochmal eine Debatte um Stauffenberg. Ist Stauffenberg ein Held? Ich habe genau in der Zeit eben ihren Roman gelesen und hatte ein wenig eben den Eindruck, dass da auch die Art und Weise, wie sie ihn schildern, dass da ein wenig auch ihre Gedanken sozusagen eingegangen sind darüber, was sind das vielleicht für Menschen gewesen, aber auch, wie können wir heute uns solche Menschen vorstellen, uns in die hineinversetzen, die damals eben aus dieser Anpassung herausgetreten sind und was anderes gemacht haben.
Ja, das war für mich ganz wichtig, also eigentlich die Grundbedingung, um den Roman überhaupt zu schreiben zu können. Und da spielt eine ganz große Rolle die Form des Romanes, also die Tagebuchform. Also wenn wir heute übers Dritte Reich, sagen wir mal, in Autorial schreiben würden, dann ist immer sozusagen die Reflexion des Autors mit in dem, was man schreibt. Und ich wollte keine Reflexion, ich wollte so schreiben, wie jemand das erlebt in dieser Zeit. Und da bietet sich das Tagebuch geradezu an. Ein glücklicher Zufall war in dem Zusammenhang, dass das war eigentlich der Grund, warum ich den Roman geschrieben habe. Es gibt tatsächlich in Kall einen Imker, der einen Monat lang während des Krieges Tagebuch geführt hat. Und ich habe zufällig einen Satz aus diesem Tagebuch gelesen, und da sagt der lapidar: heute Morgen aufgestanden, wieder Flugzeugangriffe und die Bienen flogen aus. Und als ich diesen Satz gelesen habe, war für mich klar, das ist der Stoff für einen Roman. Manchmal gibt es ja so Bilder, die dann alles andere beinhalten.
Und diese Engführung nehmen Sie dann ja eigentlich auch auf, dass die Bienen und eben die Flugzeuge, die einerseits das Unheil bringen, aber andererseits haben die Deutschen natürlich auch eine Luftwaffe gehabt. Das wird so ineinander geschoben. Da kommt dann auch so eine Ambivalenz zustande, denn das können wir jetzt auch noch erzählen. Der Held hat ja auch einen Bruder, und der wiederum ist eben bei der deutschen Luftwaffe.
Ja, also es ist so, dass der Bruder vom Egidius ist Bomberpilot, und der ist sogar mit seinen Abschlüssen ein geehrter Bomberpilot. Und der Egidius muss an Medikamente kommen. Und die bekommt er eigentlich nur über seinen Bruder. Und er interessiert sich auch sehr für Flugzeuge. Aber dass er sich für Flugzeuge, also Feindflugzeuge, interessiert, das kommt uns heute so seltsam vor. Das war aber für die Menschen im Dritten Reich, gehörte das zum Allgemeinwissen. Da gab es eine kleine Fibel, die hatte jeder. Und die wurde vom Reichsluftfahrtsministerium herausgegeben. Und jedes Kind wusste genau, welches Flugzeug am Himmel war, wusste, wie das bestückt war, denn das war überlebenswichtig, ob die jetzt frei bewegliche Maschinengewehre hatten, ob die im Heck Maschinengewehre hatten. Denn wenn die Flugzeuge kamen und sind tief geflogen, dann musste man sich irgendwie in Sicherheit bringen. Und die Art, wie man sie in Sicherheit gebracht hat, hing davon ab, wie die bewaffnet sind. Und deswegen hatte jedes kleine Kind, also wusste, wie die Flugzeuge aussehen, wenn die die am Himmel sehen. Und der Egidius weiß das natürlich auch und er interessiert sich sehr dafür, schon allein, weil sein Bruder auch Bomberpilot ist.
Ja, daran sehen Sie jetzt, es wird dann eben diese Beobachtung dieser Flugzeugtypen, so wie man das in unserer Welt vielleicht natürlich auch noch kennt. Es gibt Leute, die haben das Hobby, sammeln Flugzeugfotos, so wie es die berühmten Lokspäher gibt. Wie so etwas dann in einer Zeit des Krieges und einer mörderischen Diktatur eine Art Überlebenstechnik war, so eine Beobachtungsgabe auszubilden, die aber ja sogar, denn diese Fibel, von der Sie sprechen, war ja dann, das war ja keine verbotene Literatur, im Gegenteil. Das wurde dann ja hergestellt, damit man sich auch darauf vorbereitet. Also an diesem Detail, was dann so ganz subtil in den Roman eingearbeitet wird, weil eben immer wieder die Beschreibungen dieser Flugzeugtypen kommen, das sieht man auch, bekommt man so ein bisschen was mit. Also ich will fast gar nicht sagen, man lernt etwas, obwohl der Held ein Lehrer ist, weil es so wenig didaktisch im Sinne der Zeigefinger-Didaktik ist, was sie machen. Aber man lernt etwas eben über diese Lebenswelt damals, wie nah dieses Thema, Sie haben es gerade gesagt, des Sterbens, der jederzeitigen Möglichkeit des Sterbens damals war, für jeden und sogar für Kinder. Eine furchtbare Vorstellung, ja, denn Kindern wünscht man ja doch, dass sie ziemlich lange erstmal aufwachsen, ohne sich darüber Gedanken zu machen. Aber ganz anders haben natürlich in der Zeit die vom Regime verfolgten und direkt mit dem Tode bedrohten Menschen gelebt, die Juden. Ich möchte jetzt an einer Stelle noch mal mit Ihnen sprechen über einen dieser Tagebucheinträge, weil man vielleicht da im Detail noch mal sehen kann, wie subtil Sie da arbeiten. Und zwar ist es ein Eintrag, haben wir über einige Wochen das verfolgt, dass ein bestimmter, einer dieser Flüchtlinge, einer der Schützlinge von Egidius Arimond, von ihm eben lange betreut worden ist, in so einem Versteck, in dem die dann ausharren müssen, bevor die Nachricht kommt, er kann jetzt an die Grenze gebracht werden. Und dieser Mann ist ein Professor. Und es hat einige Zeit eben dann gedauert und nun, wie manche Professoren, ist dieser Professor kein ganz einfacher Zeitgenosse, selbst in dieser Extremsituation, dieser Lebensgefahr, kommt auch sowas zum Ausdruck, auch das so ein schönes, kann man sagen, Detail, dass diese Menschlichkeit da durchkommt. Jetzt ist der Tag da, wo er diesen Professor zu der belgischen Grenze gebracht hat. Und dann beginnt der Eintrag folgendermaßen, am Freitag, 8. September 1944. Nach 3 Tagen wohlbehalten wieder zurück. Ich fuhr an zerstörten Fahrzeugen und Kriegsgerät vorbei und so weiter. Dann geht also ein Absatz so, wie die Geschichte von dieser Fahrt erzählt wird. Und ich möchte jetzt darauf hinaus, es fängt an, nach 3 Tagen wohlbehalten wieder zurück. Der nächste Absatz fängt, ich springe jetzt, und der zweite Absatz dieses 1,5 Seiten umfassenden Stücks fängt an mit dem Satz: Als ich die Grenze erreichte und sofort den Bienenstock öffnete, hockte der Professor tot in seinen Exkrementen. Und ich muss Ihnen sagen, als ich das gelesen habe, habe ich einen furchtbaren Schreck bekommen, weil die Szene natürlich auch so etwas unglaublich Trauriges hat. Dieser Mann, der hofft, sich ans Leben klammert und der ist jetzt ganz kurz davor, gerettet zu werden und dann stirbt er eben und dann ist es auch noch eine schaurige Szene. Und dann habe ich aber mich sozusagen erstmal gewundert, dass der Tagebucheintrag eben nicht damit anfängt, ich bin zurückgekommen und ich habe meinen Schützling verloren. Der Professor hat es leider nicht überlebt. Aber Sie haben sich natürlich was dabei gedacht, so damit anzufangen.
Aber Sie haben was Wesentliches vergessen.
Ja, ja. Entschuldigung.
Literaturprofessor.
Der dann auch ganz enttäuscht ist, dass der Lateinlehrer nicht sämtliche seiner Werke kennt. Ja, aber ich glaube, man kann doch sagen, dass weil das nicht ganz abwegig ist, dass auch da wir diesem Egidius Arimond, der ja selber überleben muss, auch der selber dauernd in Lebensgefahr ist und weiterleben muss, dass wir ihm hier sehr nahe kommen, weil für ihn natürlich schon, so schrecklich das ist, dass der Professor stirbt, wie das bei jedem anderen ja auch dann wäre, es überleben eben nicht alle dieser Juden, denen er helfen kann, aber dass für ihn dann zunächst einmal, wenn er sich dann nach seiner Rückkehr wieder an den Schreibtisch setzt, das Erste ist, dass er eben festhält, er hat es zum Glück eben wieder geschafft und sein Leben im alltäglichen Sinne geht eben weiter. Auch in dem Sinne hält er sich ja gar nicht für einen Helden, sondern protokolliert den Versuch, eine Normalität aufrechtzuerhalten?
Also, das war mir ganz wichtig beim Schreiben des Romans. Also, dass nicht so ein Heldentum oder sonst was aufkommt. Aber das war auch ganz einfach für mich, weil auch das orientiert sich wieder an Realität. Also in der Eifel waren die Bauern sehr arm in dieser Zeit. Und die haben Geld damit verdient, dass sie die Juden über die Grenze oder bis zur belgischen Grenze gebracht haben. Die haben nicht viel dafür bekommen. 300 Reichsmark, das ist nicht viel. Und sie haben ihr Leben dafür riskiert. Also da sieht man auch wieder die Ambivalenz. Auf der einen Seite will man ja überleben, sie brauchen das zum Überleben. Auf der anderen Seite haben sie aber ihr Leben riskiert, um zu helfen. Und jetzt, um auf den Egidius zu sprechen zu kommen, da gibt es auch diese Ambivalenz. Auf der einen Seite braucht er das Geld, um an seine Medikamente zu kommen, denn sein Bruder meldet sich nicht mehr im letzten Kriegsjahr und er muss zu einem Apotheker. Und der Apotheker ist korrupt und verlangt immer mehr von ihm. Und deswegen braucht er Geld. Sein Honig bringt ihm nicht genug ein. Und deswegen transportiert er die über die Juden auch, um an das Geld zu kommen. Gleichzeitig braucht er natürlich auch seine Konstitution, um die Juden transportieren zu können. Also sich sozusagen Doppeldeutiges. Also man könnte ja auch sagen, er will im Grunde überleben, um weiter retten zu können. Ne? Aber das wird nicht explizit gemacht. In dem Moment, wo man das explizit macht, wäre man schon wieder auf einer anderen Reflexionsebene.
Ja, und damit beschreiben Sie selber eben etwas, was jetzt die Form und diese Erzählart des Romans angeht, die ich unglaublich faszinierend finde. Dass so viel implizit bleibt, man sich so viele Gedanken selber macht, und zwar auf so einer ganz unwillkürlichen Ebene. Die Gedanken kommen einem dann, indem man eben dieses Tagebuch Tag für Tag liest. Das hat dann ja jeder von Ihnen, der selber ein Tagebuch geschrieben hat, weiß es auch. Das hat ja dann so eine Struktur, durch die Wiederholung sehr viel entsteht, sich ein Raum öffnet, dadurch, dass man immer wieder auf die gleichen Dinge zurückkommt. Und gerade dadurch ist die Gelegenheit dann gegeben, sich Gedanken übers Leben und über die längerfristigen Dinge zu machen. Und da ist so viel implizit, so viel angedeutet, so viel sehr diskret behandelt an großen Themen in diesem Buch, während es andererseits auch wunderbar explizit ist. Es ist eben auch dann wiederum sehr viel ganz direkt, straight, kann man sagen, mit einem Begriff aus der Leitsprache der modernen Romanästhetik. Es ist also auch gar keine Mauer aufgebaut, durch die man irgendwie hindurchdringen müsste. Man ist sofort in dieser Welt und kann sich dort orientieren. Ja, meine Damen und Herren, diejenigen von Ihnen, die das noch nicht in der Hand hatten, dieses Buch aus dem CH Beck Verlag Winterbienen, haben jetzt hoffentlich doch die große Neugier, das auch zu tun. Und wir freuen uns natürlich dann auch, dass der nächste Roman von Ihnen uns wieder Ähnliches bringen wird. Denn eins kann man ja dann wohl doch wissen, er wird glaubwürdig sein als Geschichte, wie nur eine Geschichte sein kann, aber er wird auch wieder in Kall spielen. Ja, damit, das muss einem Kritiker auch mal von einem Autor gesagt werden. Damit muss ich jetzt aufhören, aber ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken für Ihr großes Interesse und wünsche Ihnen noch viele schöne Eindrücke hier auf der Frankfurter Buchmesse. Dankeschön.
Danke. Und nochmals Dankeschön, dass Sie da waren und noch viel Erfolg weiterhin.